NZZ-Akzent. Die Sommerferien im Vereinigten Königreich, die sind ziemlich unruhig gestartet. Vor allem weiter oben im Norden, in nördlichen Städten wie Northampton, Birmingham, aber auch in Nordirland, da wurden Läden zerstört, es gab Straßenschlachten mit der zunächst ziemlich überforderten Polizei und auch in kleineren Städten sammelten sich teilweise Mobs, etwa vor Moscheen, aber auch vor Hotels, in denen drinnen Asylsuchende untergebracht waren und die mussten da ausharren. Die Demonstrierenden warfen Fenster ein und in zwei Fällen versuchten sie auch, die Gebäude selber anzuzünden. Diese Ausschreitungen lösten in den Folgetagen wiederum Gegenproteste aus. Niklaus, für dich als unseren Korrespondenten vor Ort. Hat dich diese Heftigkeit überrascht?
Ja, das hat mich überrascht. Ich glaube, das hat auch die meisten Britinnen und Briten überrascht. Es gab auch einen Auslöser. Der hatte dann aber eigentlich gar nichts mit den Forderungen direkt zu tun, dieser Protestierenden. Und viele reiben sich jetzt die Augen. Was ist da eigentlich passiert und wie soll es nun weitergehen?
Die Lage hat sich jetzt zwar beruhigt, doch die Probleme, die die Krawalle ausgelöst haben, die sind damit nicht gelöst. Das sagt Großbritannien-Korrespondent Niklas Nussbliger. Ich bin Simon Schaffel. Die Proteste kamen aus dem Nichts, hast du gesagt, und der Auslöser war eine andere Geschichte. Kannst du diese Geschichte mal zusammenfassen kurz?
Ja, es kam in Southport im Norden Englands in der Nähe von Liverpool zu einem ganz schlimmen Attentat. Da wurden in einer Tanzklasse drei junge Mädchen erstochen, auf wirklich brutalste Art und Weise. Das hat das ganze Land aufgerüttelt. Es kam dann auch sehr schnell nach dieser Bluttat zu Gerüchten, dass ein muslimischer Asylsuchender der Täter sein solle. Diese Gerüchte, die verbreiteten sich dann in Windeseile in den sozialen Netzwerken. Und es gab dann erste Proteste am 30. Juli.
Aber eben, das stimmte gar nicht. Das war dann kein muslimischer Asylsuchender.
Nein, das war weder ein Muslime noch ein Asylsuchender. Das war ein 17-jähriger Brite mit ruandischen Wurzeln. Also seine beiden Eltern, die waren aus Ruanda nach Großbritannien eingewandert. Es handelt sich auch um einen Christen. Und offenbar soll da auch kein politisches Motiv im Spiel gewesen sein. Aber als dann diese Informationen bekannt wurden, da war es eigentlich schon fast zu spät. Die Leute waren schon auf der Straße. Es gab immer weitergehende Proteste. Es gab auch rechtsextreme Influencer in den sozialen Medien, die die Stimmung aufheizten, die Öl ins Feuer gossen. Und diese Krawalle, die breiteten sich im ganzen Land aus.
Und wer waren dann die Leute auf der Straße selber, die dann wirklich Dinge kaputt gemacht haben, Leute angegriffen haben und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben?
Ja, das war eine ganz bunte Mischung von Leuten. So muss man das wahrscheinlich zusammenfassen. Es gab einerseits sicherlich rechte Gruppierungen, Rechtsradikale, die auch in diesen Netzwerken aktiv sind. Es gab aber auch ganz, sage ich jetzt mal, normale Bürger und Bürgerinnen, die unzufrieden sind mit der Migration, mit dem hohen Niveau der Migration, die zu Beginn zumindest auf die Straße gingen und sich dann auch von der Gewalt distanzierten. Es gab aber auch Fußball-Hooligans, die sind auch relativ gut organisiert im Vereinigten Königreich, haben auch immer eine latente Gewaltbereitschaft zumindest. Und dann gab es auch Chaos-Touristen, so könnte man das vielleicht zusammenfassen, oder eben Jugendliche, die den Adrenalinkick suchen und die vielleicht auch sich an den Plünderungen beteiligten, um sich da gleich noch mit ein paar Marken oder Elektronikartikel einzudecken.
Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir von Aufruhr im Vereinigten Königreich hören. Aber was ist hier jetzt anders?
Ja, ich denke, das bekannteste Beispiel, an das sich viele Hörerinnen und Hörer vielleicht erinnern, stammt aus dem Jahr 2011. Damals kam es in Tottenham in London zu Unruhen. Die waren damals eher antirassistisch sozusagen geprägt. Also es gab Proteste der migrantischen Bevölkerung von Jugendlichen gegen Polizeigewalt und daraus entstanden dann schwere Jugendunruhen. Es kam eben auch zu großen, schweren Krawallen, es kam zu Plünderungen. Und dieses Mal sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Es geht, wenn man schaut, was die Leute, die dort an diesen Protesten teilnehmen, fordern, dann geht es ganz klar um die Migration.
I call police straight away. Then they smash all windows, the ground floor here.
Das ist ein Beitrag der BBC in Belfast, in Nordirland.
My safety, my well-being also, I totally damaged.
Das ist Mohammed Idris, den man da hört, und er kommt aus dem Sudan und er steht da in seinem Café oder besser in den Resten seines Cafés. Also es wurde komplett abgebrannt, es ist alles schwarz und nichts mehr zu gebrauchen.
Genau, und wie es scheint, war es nicht das erste Mal, dass er da Opfer von Gewalt wurde, beziehungsweise dass sein Geschäft angegriffen und zerstört wurde. Und deshalb sagt er jetzt auch, er wolle weg, er wolle aus Nordirland weg und auswandern.
Ja, now there's no hope, you know, to stay here at all. Everyone is asking, where we go now? So when they ask you to go and there's a war still ongoing in your own country, and yeah, there's no place. But
und er sagt dann auch, in seinem eigenen Land herrscht Krieg im Sudan, und wo willst du dann hin, wenn man dich vor Ort nicht will? Diese Migrationsdebatte jetzt im Land selber, das ist ja, zum einen ist es Fremdenhass, also das kann man einfach mal klar sagen, es ist rassistisch, es ist Fremdenhass. Gibt es auch andere Gründe, weshalb Leute unzufrieden sein könnten?
Ja, ich glaube, die Gründe, die liegen schon ein bisschen tiefer als jetzt nur Rassismus und Fremdenhass. Ich glaube, viele Leute in Großbritannien, die sind einfach mit dem Niveau der Migration unzufrieden. Die sagen, wir sind nicht grundsätzlich gegen Migranten, wir sind nicht grundsätzlich dagegen, dass Einwanderer auch ins Land kommen, aber die sagen, es sind einfach zu viele. Wenn man schaut, diese Bootsflüchtlinge, gegen die sich jetzt diese Wut vor allem zu entladen scheint, das sind eigentlich, die machen gar nicht so viel aus, wenn man das gesamte Niveau der Migration anschaut. Also im Rekordjahr 2022, da kamen etwa 45.000 Personen über den Ärmelkanal illegal nach Großbritannien. Legal kamen aber viel mehr Leute nach Großbritannien, also die Nettomigration, die war über 700.000 Leute. Und das ist auch eine direkte Folge der Politik der Regierung, also die Wirtschaft, die profitiert davon. Und was ein bisschen eigentlich fast wie eine Ironie der Geschichte anmutet, ist, dass man ja eigentlich mit dem Brexit die Migration reduzieren wollte. Ja. Und jetzt sehen wir, dass man im Asylbereich eigentlich keine Möglichkeiten oder keine Rechtsgrundlage mehr hat, um Asylsuchende nach Europa zurückzuschicken, auch wenn sie dort schon registriert worden sind. Und auch bei der legalen Migration, statt Personenfreizügigkeit aus Polen, Rumänien oder Spanien, da kommen jetzt eben Leute aus Nigeria, aus Indien oder Pakistan ins Land und in viel höherer Zahl.
Das eine ist, die Veränderungen sind mehr Menschen aus dem Ausland oder mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln im Land. Das andere ist aber die Kriminalität. Ausgelöst wurde es durch diese Gerüchte, es sei ein Muslim gewesen und ein Ausländer gewesen, der diese Kinder getötet hat.
Ja, die Kriminalität, die ist natürlich ein Reizthema. Aber wenn man die Daten anschaut, also das hat das King's College in London hat das mal angeschaut, und die sind zum Schluss gekommen, dass Ausländer insgesamt nicht häufiger kriminell werden als Briten. Mhm. Asylsuchende, die werden ein bisschen häufiger kriminell als die durchschnittlichen Briten, vor allem bei Diebstählen und Einbrüchen. Aber die Werte sind laut den Forschern vergleichbar mit jenen aus der ärmsten Schicht der Einheimischen. Das heißt, okay, es ist wahrscheinlich weniger eine Frage des kulturellen Hintergrunds als eine Frage der sozialen Schicht oder der Armut. Und das passt auch ein bisschen, wenn man schaut, wo eigentlich jetzt diese Unruhen ausgebrochen sind. Also in 7 der 10 ärmsten Gemeinden Englands kam es zu solchen Krawallen. Und auch dort sehen wir, dass es eben neben der ganzen Migrationsthematik auch um eine soziale Thematik geht.
I'm not one of these where loads and loads of money, like where you can just spend it every day.
Das ist aus einer Dokumentation des Senders Talk TV vom letzten Jahr, kurz vor Weihnachten. Wir folgen da Natalie, einer Mutter von 4 Kindern, durch ihr Quartier in Eastmarsh, das ist in Grimsby, im Nordosten des Landes. Sie läuft auf dem Weg zum Einkaufen durch Reihenhaussiedlungen. Es sieht eher grau und ziemlich schlecht in Stand gehalten aus.
I make sure my bills and I do my big shop and then whatever's left. I get a little bits, obviously, my Christmas presents and my son's birthday presents, birthday stuff at home.
Ja, das ist ein Beispiel, das nicht untypisch ist für gerade ärmere Viertel in Großbritannien. Natalie sagt auch in diesem Beitrag, dass sie finanzielle Hilfe erhält, also Sozialhilfe. Die wird aber nicht wirklich angepasst an die steigenden Lebenskosten und auch das Gas und der Strom, die ja teurer geworden sind. Die muss sie selber bezahlen, das heißt, sie hat immer weniger Geld zur Verfügung.
Ja, und wenn alle Rechnungen gezahlt und das Essen dann gekauft ist, dann ist halt kaum mehr etwas übrig für die Weihnachtsgeschenke.
Genau, und dieses Thema der steigenden Lebenskosten, der sinkenden Kaufkraft, das war in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, fast das bestimmende Thema in Großbritannien. Ja. Viele Leute eben aus sozial ärmeren Schichten haben darunter sehr stark gelitten. Und besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen in Nordengland, in Städten, die wirtschaftlich und sozial vernachlässigt wirken. Also es sind auch Städte, wo früher sage ich jetzt mal, Kohleminen, schwere Industrie ansässig waren. Nach der Desindustrialisierung herrscht jetzt so eine gewisse Perspektivenlosigkeit vor. Und sie sehen auch, dass die Regierung Asylsuchende in Hotels unterbringt. Und wenn man natürlich an Leute denkt, die vielleicht selber zu wenig Geld haben, um auch mal in die Ferien zu fahren, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass das eine gewisse Verärgerung oder einen Unmut auslöst. Und die Unterbringung dieser Asylsuchenden in Hotels, das kostet täglich über 9 Millionen Euro. Und damit das ein bisschen günstiger kommt, sind viele dieser Hotels nicht jetzt in London oder nicht in den teuren Zentren untergebracht, sondern eben ein bisschen in der Peripherie Englands, genau bei den Leuten, die eben näher am Existenzminimum leben.
Und viele dieser Leute sind dann eben die Männer und Brüder und Cousins von Frauen wie Natalie, die wir gerade gehört haben. Und wohl auch einige von diesen Menschen, die dann auch vielleicht auch auf der Straße waren. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Zumindest wenn man eben anschaut die Geografie dieser Proteste. Also es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Armut und zwischen diesem Unmut, der sich entladen hat gegen die Migration. Und man sieht eben auch ein bisschen diesen sozialen Nährboden, auf dem vielleicht eben auch diese rechtsextreme Propaganda gedeihen konnte.
Du hast es gesagt, viele fühlen sich von der Politik ignoriert aus diesen Gründen und dass diese Situation mit den Hotels von der Regierung ausgelöst wurde. Jetzt sind die Tories aber nicht mehr an der Macht. Labour hat übernommen und Keir Starmer hat übernommen. Wie wird er reagieren darauf?
Ja, Keir Starmer, der ist natürlich ein Politiker, der sich gerne als Law and Order Politiker inszeniert. Man sieht auch, dass zwar 35% der Britinnen und Briten Verständnis für die Proteste äußern, aber die Gewalt, die wird ganz klar abgelehnt. Das diskutieren die Britinnen und Briten nicht. Und deswegen zeigt er sich jetzt hier auch von seiner harten Seite. Er war schon 2011, also bei diesen Riots in London, der Chef der Staatsanwaltschaft. Das heißt, er hat bereits Erfahrung damit, wie man mit solchen Protesten umgeht und hat damals auch ein bisschen die Lehre gezogen, dass man hart durchgreifen muss, dass man die Leute hart bestrafen und vor allem schnell bestrafen muss. Also es kam damals zu hunderten Verurteilungen in kürzester Zeit. Und auch dieses Mal wieder sieht man, dass der Justizapparat und die Polizei hart durchgreifen. Wir haben bereits über 900 Festnahmen. Da hat auch den Justizapparat dazu gedrängt, den Urlaub abzublasen, möglichst schnell jetzt auch erste Verurteilungen durchzusetzen. Hunderte sind auch bereits angeklagt worden, einige bereits verurteilt auch, und die Haftstrafen, die sind lang. 2 Jahre, 3 Jahre hinter Gitter unbedingt. Und ich glaube, das hat schon dazu auch beigetragen, dass die Proteste jetzt eigentlich ganz klar abgenommen haben.
Wenn sie jetzt abgenommen haben, nach mehr als 2 Wochen und teilweise ziemlich aufgehitzten Wochenenden, reicht das alleine einfach nur die harte Hand des Gesetzes? Weil die Probleme sind ja wirklich nicht gelöst.
Repression allein reicht natürlich nur vordergründig. Die Hintergründe dieser Proteste, die dürfen natürlich nicht vergessen werden. Die frühere Regierung, ich denke gerade an jene von Boris Johnson, die hatte Nordengland sehr viel versprochen, hatte gesagt, wir schütten auch diese Einkommensunterschiede, diese wirtschaftlichen Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden zu. Das ist eine Folge des Brexits auch, dass wir das jetzt können. Wir werden die Migration eindämmen, und eben stattdessen ist das Gegenteil geschehen. Es ist auch kaum Geld in den Norden bisher geflossen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich die Herausforderung für Keir Starmer. Wird es ihm gelingen, hier andere Akzente zu setzen, die bei den Bürgern auch ankommen? Das ist nicht ganz einfach. Er hat kaum Geld in der Staatskasse, also für substanzielle Investitionen in die Infrastruktur im Norden Englands und in den wirtschaftlichen Aufschwung dort, in die Perspektiven der Leute, fehlt eigentlich das Geld. Und auch bei der Migration, da anerkennt zwar Keir Starmer, dass viele Leute in Großbritannien der Ansicht sind, die Migration sei zu hoch. Er sagt, er will die Migration reduzieren. Es ist aber unklar, wie er das machen will. Aber ich sehe da begrenzte Möglichkeiten.
Lieber Niklaus, vielen Dank und Grüße nach London.
Vielen Dank dir und Grüße zurück nach Zürich.
Das war unser Akzent. Mitarbeit Antonia Moser. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.